Hallo, ich bin Anita Weiß, die Zeitplanerin. Genau wie du will ich meine Zeit wieder selbst kontrollieren, sie genießen und auch mal mit Leidenschaft verschwenden. Deshalb teile ich hier im Zeitplanerin-Podcast meine Lieblingstools und Methoden aus dem Zeit- und Selbstmanagement mit dir. Mit dieser neuen Episode wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß und eine gute Zeit. Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. 2024 hatte ich eine neue Lese-Challenge. Also ich lese ja viel und gerne und versuche immer mal wieder so Challenges einzubauen, um ein bisschen Abwechslung in die ganze Sache zu bringen. Und normalerweise sind meine Challenges eher immer so, schaff mehr Bücher als im letzten Jahr. Das reizt sich aber irgendwann aus, wenn ich nicht meinen Job kündigen will, kann ich schwer noch mehr lesen als in den letzten Jahren, wo ich immer deutlich über 200 Bücher gelesen habe. Und ich hatte ein anderes Problem, mir ist es nämlich furchtbar auf den Keks gegangen, dass ich zwar über 200 Bücher im Jahr lese, aber fast keine Sachbücher, weil ich mich einfach nicht dazu bringen kann, die zu Ende zu lesen. Und dann habe ich beschlossen, 2024 wird das Sachbuchjahr und ich hatte eine Challenge, die da hieß 12 Monate, 12 Sachbücher. Genau. Und der Plan war, ich wollte also im Schnitt ein Sachbuch pro Monat lesen, offensichtlich. Und ich wollte aber vor allem auch herausfinden, was ich genau brauche, um einen leichteren Zugang zu Sachbüchern zu finden. Und wie das gelaufen ist und welche Bücher ich gelesen habe und was ich von diesen Büchern halte, das erzähle ich dir jetzt. Lass uns kurz zurückspringen in das Vorvorjahr. 2023 habe ich, Trommelwirbel, 4 Sachbücher gelesen. Und davon waren, ich glaube, 3 ADHS-Bücher, weil das mein damaliger Hyperfokus war. Das war unmittelbar vor der Diagnostik. Genau. Und das lag nicht daran, dass mich die Sachbücher nicht interessiert hätten. Es gab unfassbar viele spannende Sachbücher, aber ich habe sie einfach nicht zu Ende lesen können. Also ich habe deutlich mehr als die 4 angefangen 2023, aber ich habe keins davon zu Ende gelesen. Und das lag nicht mal am Lesen selbst, weil, wie gesagt, ne, Romane, Belletristik, überhaupt kein Problem. 200 bis 300 im Jahr ist mein Durchschnitt. Und das strengt mich auch nicht an. Bei Sachbüchern war das aber anders. Und jetzt habe ich beschlossen, 2024, ich will herausfinden, woran ich bisher gescheitert bin und wie ich mir den Zugang künftig erleichtern kann, indem ich mehr Sachbücher lese, mich dazu zwinge sozusagen und euch davon erzähle, um sozialen Druck aufzubauen. Genau. Und wir hatten ja schon eine Sachbuchfolge, in der ich erzählt habe, was meine Erkenntnisse dazu waren. Du kannst ja mal ein paar Folgen zurückscrollen und kannst dir die nochmal anhören. Da erzähle ich das ganz, ganz ausführlich, dass so Dinge wie ist etwas geschrieben für mich ausschlaggebend sind und auch so eben sozialer Druck mir persönlich hilft. Und das hat dazu geführt, dass meine Sachbuchauswahl tatsächlich ganz interessant geworden. Also ich habe ungefähr 3-mal so viel gekauft, wie ich auch wirklich gelesen habe. 4-mal so viel gekauft, wie ich auch wirklich gelesen habe. Und ob ich die anderen alle jemals lese, weiß ich nicht. Da waren bestimmt auch ein paar Fehlkäufe dabei, die ich nicht zu Ende lesen kann, weil sie mir zu langatmig geschrieben sind oder zu wenig erzählend geschrieben sind, zu wenig Storytelling haben, zu faktisch und sachlich und so weiter. Oder weil das Thema einfach im Klappentext spannender ist, als es dann tatsächlich ist. Oder, und das ist ein häufiges Sachbuchproblem, ich nach der Hälfte das Gefühl habe, ja, okay, danke, alles erzählt, weiß ich schon, jetzt wird es redundant. Und dann wird es anstrengend, sich darauf zu konzentrieren und dann zu bleiben. Ich habe tatsächlich deshalb jetzt für dich eine Übersicht all der Sachbücher, die ich zu Ende gelesen habe, 2024. Das sind 16, also deutlich mehr als die 12, die ich mir vorgenommen habe. Ich habe aber nicht mit aufgeführt, welche ich nur angefangen habe. Wenn du die wissen willst, dann melde ich gerne per E-Mail info@zeitplaner.de oder auf Instagram. Dann erzähle ich dir ein bisschen mehr von den Fails. So, das erste Buch, das ich gelesen habe im Januar, war Hirngespinste von Lisa Vogel. Das ist ein ADHS-Buch und ich habe inzwischen ja einige Bücher über ADHS gelesen. Aber Hirngespinste ist tatsächlich eins der besten für mich gewesen. Es ist einfühlsam, wollte ich sagen, geschrieben mit sehr vielen Beispielen aus dem Leben der Autorin, in denen ich mich wiedergefunden habe. Ich kannte Lisa Vogel als The Unnormal Brain auf Instagram, bevor ich das Buch gekauft habe. Insofern habe ich die ganze Zeit ihre Stimme im Ohr gehabt beim Lesen. Dazu bietet sie aber auch relativ viele Erklärungen zur Hirnchemie, zu Symptomen und Behandlung von ADHS, aber ohne belehrend und jammerig zu sein. Das fand ich besonders angenehm, denn ich finde, das ist so ein bisschen die Gefahr bei ganz vielen so betroffenen Büchern über ADHS, dass es entweder so jammerig wird, wir armen, wir armen, wir armen, oder eben sehr belehrend, so die Gesellschaft muss sich uns anpassen. Das hat Hirngespinste gar nicht. Das fand ich sehr angenehm. Und ich kann mir gerade deshalb super gut vorstellen, dass dieses Buch perfekt für Angehörige funktioniert, die einfach besser verstehen wollen, wie ADHS funktioniert, wie ihr ADHSler tickt und wie sie besser unterstützen können. Also, das ist eine Empfehlung, aber Achtung, wartet, meine Uhr sagt mich, ich soll ins Bett gehen. Jetzt nicht. Was sage ich? Ach so, es ist eine Empfehlung, das Buch war gut, aber es ist tatsächlich keiner meiner absoluten Favoriten gewesen in diesem Jahr. Das änderte sich mit dem nächsten Buch. Feel Good Productivity von Ali Abdaal habe ich im Februar gelesen und das ist ein tolles Buch. Ich hätte nicht gedacht, dass mich ein weiteres Buch über Selbstorganisation und Produktivität noch begeistern kann, weil ganz im Ernst, kennst du eins, kennst du alle in der Regel. Aber dieses ist tatsächlich richtig toll, weil es nämlich nicht um höher, schneller, weiter geht, sondern es geht um die Art von Produktivität, die ich auch in die Welt tragen möchte als Zeitplanerin. Eine Art Produktivität, die in deinem eigenen Tempo funktioniert und die auf deine persönlichen Ziele einzahlt, statt auf so allgemeingültige Rekordjagden. Das Buch hat eine ganz angenehme Mischung aus persönlichen Geschichten, wissenschaftlichem Hintergrund und das ist mein Highlight gewesen, ganz konkreten Übungen, die man leicht in seinen eigenen Alltag einbauen kann. Und deshalb also Feel Good Productivity, absolute Empfehlung. Im März habe ich Gehirn weiblich, Unterschiede wahrnehmen, Stereotype überwinden gelesen von Iris Sommer. Das ist ein spannendes Thema. Es geht darum, wie sich die Gehirne von Männern und Frauen unterscheiden, also rein biologisch, und was das für Auswirkungen hat. Das Buch ist auch leicht geschrieben und gut zu lesen. Ich habe mich verführen lassen, weil ich mir diese Frage tatsächlich vorher nie gestellt habe, weil ich den angeblichen Unterschied zwischen, also so Frauen haben ein kleineres Gehirn und das lässt auf ihre Intelligenz schließen und so weiter, den habe ich für ein Ammenmärchen gehalten. Das war zumindest teilweise ein Trugschluss und ich fand zum Beispiel sehr interessant, dass der Unterschied im Hirnaufbau tatsächlich dazu führt, dass Frauen und Männer für bestimmte psychische und neurologische Störungen jeweils anfälliger sind als das andere Geschlecht. Und sie erklärt auch, warum das so ist. Aber am Ende kam mir das Buch zu sehr ins Moralisieren. Also das war dann auch wieder so gesellschaftlich Gender-Dings-Bums. Das ist halt so gar nicht meins. Das mag ich nicht. Und deshalb gibt es für das Buch von mir nur eine eingeschränkte Empfehlung. Im April habe ich es mir ein bisschen leichter gemacht und habe So coache ich von Sabine Askedom gelesen. Sabine Askedom bewundere ich sehr, mag ich auch sehr. Sie ist eine der ersten Coaches Deutschlands gewesen, macht das also schon sehr lange, hat ihre eigene Methode entwickelt und stellt in diesem Buch ihre Coaching-Übungen vor. Und ich hatte von ihr oder mit ihr gerade erst einen Podcast gehört, in dem sie über ihre Karriere geredet hat, als mir dann in der Buchhandlung eben dieses Buch über den Weg gelaufen ist. Ich habe also nicht gezielt danach gesucht. Und sie erklärt in diesem Buch so eine Batterie an Coaching-Techniken, die man auch bei sich selbst anwenden kann. Die meisten davon sind sehr simpel und die machen auch noch Spaß tatsächlich. Sie helfen zum Beispiel herauszufinden, was man wirklich will oder besser mit Konflikten umzugehen und sowas. Ich mochte das Buch, ich habe mich aber schwer getan, das geballte Wissen wirklich in meinem Alltag zu nutzen und das frustriert mich dann immer sehr. Es war einfach, ich weiß nicht, 25 Übungen oder sowas. Immer hast du eine gelesen, hast gedacht, ach ja, das muss ich auch mal ausprobieren. Und am Ende des Kapitels wusstest du nicht mehr, was das war und wolltest auch nicht mehr zurückblättern. Und irgendwie, ne. Ein gutes Nachschlagewerk, glaube ich, wenn man wirklich mit Selbstcoaching anfangen will oder eben Selbstcoach ist. Ansonsten, ich habe keinen Weg gefunden, es für mich nutzbar zu machen. So, und dann nach diesem Mai-Buch wurde ich ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen schneller. Übung macht den Meister, auch in dem Fall offensichtlich. Und habe nicht mehr nur ein Buch jeden Monat gelesen. Deshalb weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, wann ich mit dem jeweiligen Buch fertig geworden bin. Aber als nächstes habe ich gelesen Heile deine Beziehung von Nicole Perra. Auch diese Autorin hatte ich in einem Podcast gehört, nämlich in dem Podcast von Mel Robbins. Und da war ich sehr, sehr beeindruckt von ihr. Und auf der Buchmesse in Leipzig Ende März ist mir dann dieses Buch in die Hände gefallen. Und dann habe ich nicht lange überlegt. Ich wusste da aber noch nicht, dass das eigentlich der Nachfolger ist, also dass es ein Vorgängerbuch gibt, das heißt Heile dich selbst. Ich mag ihren Schreibstil sehr. Sie fokussiert in diesem Buch jetzt hier, also Heile deine Beziehung, sehr stark darauf, wie Kindheitstraumata später Beziehungen boykottieren. Und ihre Lösung unter anderem, wir müssen lernen, unser Nervensystem zu regulieren. Das ist ein sehr spannender Ansatz und ich habe dann angefangen, mich damit so grundsätzlich mal zu beschäftigen, bin da aber über die Oberfläche noch nicht hinausgekommen. Allerdings wird das Buch mit der Zeit auch reichlich langatmig. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Bei manchen Büchern habe ich nach der Hälfte das Gefühl, es ist eigentlich auserzählt und jetzt wird es redundant. Und auch hier gilt, halb so dick hätte vermutlich auch gereicht, ohne dass Informationen verloren gegangen wären. Das war schade und hat dazu geführt, dass es keine Top-Empfehlung von mir ist. Das hat sich mit dem nächsten wieder geändert. Das nächste Buch, Beweg dich und dein Gehirn sagt Danke. Das Buch habe ich tatsächlich auf Blinkist gefunden. Ich hatte mir im Januar ein Jahresabo gegönnt von Blinkist, das ich übrigens im Februar schon nicht mehr genutzt habe, aber ja. Und ich hatte diesen Blink gehört und dachte, krass, das klingt so spannend, das will ich lesen. Und das Buch hat auch nicht enttäuscht. Also es ist wissenschaftlich sehr genau, denn die Autorin ist selber, also sie forscht in Sachen Neurowissenschaften. Es ist wissenschaftlich sehr genau, soweit ich das einschätzen kann, ja. Aber es hat halt auch, und das macht den besonderen Charme aus, ganz viele Illustrationen. Und die erinnern mich vom Stil so ein bisschen an die von Werner Tiki Küstenmacher. Also wer Simplify Your Life gelesen hat, der wird die Ähnlichkeit, glaube ich, auch sehen. Und diese Karikaturen und die Sprache, die relativ leicht ist, also die sich sehr gut weglesen lässt, obwohl es eben um Gehirnchemie und Gehirnaufbau und sowas geht, führt dazu, dass man das Buch sehr schnell wegliest. Also ich habe das wirklich, ich glaube, in 2,5 Wochen gelesen oder so. Und das Thema ist halt auch mega spannend. Es geht darum, warum Bewegung, und zwar die anstrengende Art von Bewegung, ich hätte euch gerne bessere Nachrichten mitgebracht, notwendig ist, damit wir produktiv, leistungsfähig und hirngesund bleiben. Wie gesagt, ich hätte lieber ein anderes Fazit gelesen, aber ja, es ist sehr charmant erzählt und ich habe jetzt zumindest mal noch einen Grund, endlich Sport zu machen. Also kann ich sehr empfehlen, den Nachfolger Wellness fürs Gehirn heißt der, glaube ich, der steht bei mir im Schrank, habe ich aber noch nicht gelesen. So, und als nächstes ein Favorit sozusagen. Von diesem Buch habe ich dir aber auch schon mehrfach erzählt, Good Habits, Bad Habits von Wendy Wood. Vermutlich eines der besten Bücher, die ich bisher über Gewohnheiten gelesen habe und für mich sogar noch besser als die 1%-Methode und da ist schon schwer reinzukommen. Und wie gesagt, meine absolute Empfehlung. Die Autorin hat selbst viele Studien zur Gewohnheitsbildung begleitet und geleitet und stellt hier ihre Ergebnisse vor. Also sie erklärt, wie Routinen entstehen, was wir tatsächlich tun müssen, um sie aufzubauen, warum manche einfach zum Scheitern verurteilt sind und warum Willenskraft ein Märchen ist und deine Umgebung viel wichtiger ist als dein Plan zum Aufbau der Gewohnheit. Das Buch ist randvoll mit Hintergrundinformationen, also ganz viel, sie zitiert ganz viel aus Studien, natürlich auch immer mit Quellenangaben für alle unter denen, für alle unter euch, Herrgott nochmal, die sich die Quellen lieber direkt angucken wollen. Aber es bietet eben auch jede Menge praktische Tipps, die dir wirklich helfen können und die du ganz leicht in deinen Alltag integrieren kannst. Also wenn du 2025 nur ein Buch lesen willst, dann lies das. Auch das nächste, was ich gelesen habe, das war, glaube ich, im Mai. Ich meine, das habe ich bei meinen Eltern im Garten gelesen und da war ich im Mai, ist People Pleasing von Dr. Ulrike Bossmann. Eines meiner Ziele für 2024 war, mich unabhängiger von der Meinung anderer zu machen. Okay, zugegebenermaßen war das auch schon ein Ziel 23, 22, 21, 20 und die anderen 15 Jahre davor. Aber ja, das hat bisher nur so semi-gut funktioniert. Aber dieses Buch, dieses People-Pleasing, hat tatsächlich geholfen, einen Anfang zu machen. Die Autorin erklärt, was People-Pleasing ist, dass wir zum Beispiel durchaus in einem Bereich selbstbewusst und durchsetzungsfähig und im anderen totale Duckmäuser sein können. Das klingt banal, war für mich aber eine Wahnsinnserkenntnis, weil ich immer dachte, ich bin mir nicht sicher, bin ich jetzt ein People-Pleaser oder nicht, weil ich in vielen Bereichen meines Lebens absolut durchsetzungsstark und auch meinungsstark bin und in anderen halt überhaupt nicht für mich stehen kann. Deshalb, das war eine Wahnsinnserkenntnis für mich. Und die Autorin erklärt aber nicht nur, wie das funktioniert mit dem People-Pleasing, sondern sie erklärt eben auch Strategien, um mit dem eigenen People-Pleasing umzugehen und es Stück für Stück abzubauen. Und auch dieses Buch enthält eine ganze Reihe konkreter Übungen, die ich wirklich hilfreich fand. Und ich habe für mich gelernt, dass ich solche Bücher mag. Also ich mag es nicht nur mit Übungen, siehe Sabine Askodom, das ist mir zu viel. Ich will keine Workbooks, aber ich will halt auch nicht nur wissenschaftliche Informationen, nicht nur Wissen, sondern ich will Hinweise von den Autoren, wie ich dieses Wissen in meinen Alltag, in mein Leben umsetzen kann. Und das bietet People-Pleasing auf jeden Fall, aber wie immer gilt eben auch hier, Übung und Geduld werden zeigen, wie gut das alles funktioniert. Schauen wir mal. Als nächstes habe ich ein Buch gelesen, bei dem gelesen vielleicht sogar auch minimal übertrieben ist, denn das war zum, naja, es war ein schneller Win für die Lese-Challenge, dieses Buch. Es heißt Productivity Hacks von Emily Price und von den 500 Hacks, mit denen dieses Buch wirbt, kannte ich ungefähr 480 schon und du vermutlich auch übrigens. Ich mochte aber die Aufmachung, also das Buch kommt so in Listenform mit ganz kurzen Texten, so Mini-Ideen, die sich ganz schnell umsetzen lassen und ein paar echte Hacks, also vor allem Websites und Tastatur-Shortcuts und sowas, die einem bestimmt die Arbeit erleichtern können und die auch für mich tatsächlich neu war. Das Buch war also kein völliger Reinfall, aber für den Neupreis würde ich es jetzt nicht nochmal kaufen. Danach habe ich eins gelesen, das ich im Nachhinein für verschwendete Lebenszeit halte, aber egal, da habe ich mich von den Bestseller-Stickern und Listen manipulieren lassen. Ich habe die Psychologie des Geldes gelesen von Morgan Housel, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und das Buch ist für mich ein Beweis dafür, dass Bestseller nicht unbedingt ein Qualitätskriterium ist. Ich fand das anfangs sogar ganz spannend, weil es so um Anleger und professionelle Spekulanten und sowas ging und diese Welt von mir und meinem Leben so weit weg ist, dass ich das einfach, ich finde es dann immer total interessant, davon mehr zu erfahren und in so eine Welt reinzublinzeln sozusagen. Aber von Psychologie, also wir erinnern uns, der Titel ist Die Psychologie des Geldes, habe ich hier nicht so viel gelesen, außer so ein paar Allgemeinplätze. Geld macht allein nicht glücklich, Vermögen wird man nicht durch Geld ausgeben, du brauchst eine Sicherheitsmarge beim Investieren und sowas. Yo, das jetzt als Psychologie des Geldes zu verkaufen, finde ich schon ein bisschen mutig. Also, man kann das Buch lesen, wenn man eher am Thema Finanzen interessiert ist, aber ansonsten ist es eher keine Empfehlung. Von mir jedenfalls nicht. Als nächstes habe ich gelesen, Liebe passiert, Beziehung ist Arbeit. Und auch damit ist die Reihe der Bücher, die nur so naja waren, irgendwie nicht abgerissen. Also mitten im Jahr hatte ich echt so ein bisschen eine Flaute. Die Autorin Nele Seert ist Paartherapeutin und da ich in diesem Bereich 2024 ein paar Hürden zu überwinden hatte, wollte ich mir Hilfe holen mit diesem Buch und das hat so gar nicht funktioniert. Die Autorin schreibt sehr ausführlich über den sexuellen Aspekt einer Beziehung und hat darin offenbar auch wirklich Ahnung. Hier habe auch ich mit 41 Jahren tatsächlich noch was gelernt. Aber der Aspekt, um den es mir vor allem ging, nämlich die Paarkommunikation, also wie man Wertschätzung so ausdrückt, dass es auch ankommt, wie man dem Partner vermittelt, gesehen zu werden, seine eigenen Bedürfnisse kommuniziert und so weiter, das wurde alles nur so angerissen und für mich viel zu oberflächlich behandelt. Also Liebe passiert, Beziehung ist Arbeit, liest sich schnell weg, aber ich habe nicht so viel damit genommen. So, mein Blatt wendete sich wieder und ich hatte eine ganze Reihe unfassbar guter Bücher danach. Also, wenn du jetzt fast abgeschaltet hast, Aufmerksamkeit bitte. Als nächstes habe ich nämlich das FBI-Prinzip gelesen. Kommt dir vielleicht bekannt vor, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, denn darüber habe ich mit Jasmin geredet in der letzten Folge über unsere Flops und Tops des zweiten Halbjahres an Sachbüchern. Der Autor Thorsten Hoffmann oder Hofmann, ich weiß es nicht genau, Hofmann wahrscheinlich, wird nur mit einem F geschrieben, hat das Verhandeln beim BKA, also beim Bundeskriminalamt und beim FBI und so gelernt und wendet die Methoden heute auch in der Wirtschaft an, beziehungsweise vermittelt sie in Seminaren und Trainings. Ist also wirklich ein Experte, der weiß, wovon er redet und hat ganz viel Erfahrung. Und das ist wieder so ein Buch, das ich nicht gekauft habe, weil ich verhandeln lernen will. Ich kann überhaupt nicht verhandeln. Ich muss aber zum Glück in meinem Alltag auch nicht so oft verhandeln, jedenfalls nicht ernsthaft. Aber dieses Verhandeln, gerade im Sinne von mit Geiselnehmern oder auch in der Wirtschaft auf der Ebene, über die wir hier reden, also ne, wo es um Millionen, Milliardenbeträge und Tausende von Menschen und ihre Zukunft geht und so, das ist eine Welt, die mir total fremd ist und die auf die ich einfach sehr, sehr neugierig war. Und das Buch enttäuscht auch in dieser Hinsicht nicht. Es erzählt zwischendrin immer mal wieder Geschichten aus seiner Zeit als aktiver Verhandler. Es erklärt aber eben auch die Technik dahinter. Also es erklärt Schritt für Schritt, wie man Verhandlungen vorbereitet und sie erfolgreich durchführt. Und ehrlich, ich finde es irrsinnig beeindruckend, mit wie viel Aufwand ein Verhandlungsführer sich vorbereitet und wie akribisch er oder sie darüber nachdenkt, was er wie wann sagt und wie er das interpretiert, was das Gegenüber sagt. Überraschenderweise, wie gesagt, ich wollte ja gar nicht verhandeln lernen, aber überraschenderweise habe ich hier auch noch was mitgenommen, und zwar mehr als eine Sache darüber, wie Kommunikation funktioniert. Also absolute Empfehlung, weil du eben auch in ganz normalen Alltagsgesprächen von den Infos aus diesem Buch profitieren kannst. Und es liest sich eben einfach auch noch gut. Oh, warte, ich habe eben gesagt, jetzt begann mein Streak mit guten Büchern. Das stimmt so nicht ganz. Das nächste war auch wieder mehr oder weniger ein Reinfall. How to Own the Room, das ist ein deutsches Buch, es hat aber einen englischen Titel, frag mich, ich weiß es nicht, von Viv Großkopp. Und auch dieses Buch ist wieder so ein Bestseller, internationaler Bestseller, endlich auf Deutsch, bla bla bla. Und eigentlich soll es in diesem Buch darum gehen, wie Frauen lernen, eine gute Rede zu halten. So. Und wenn du das Buch, so wie ich zum Beispiel, also mit der Erwartung kaufst, zu lernen, wie du eine Rede dramaturgisch gut aufbaust, auf der Bühne präsenter bist und was du beim Sprechen so beachten musst, dann kauf das Buch bitte nicht. Ich war wirklich enttäuscht, denn im Prinzip werden im Buch die immer selben Allgemeinplätze wiederholt. Sei du selbst, trau dich einfach, nutz jede Gelegenheit, öffentlich zu reden, um zu üben. Das Einzige, was das Buch davor bewahrt, ein totaler Reinfall zu sein, sind die Geschichten großer Rednerinnen wie Michelle Obama zum Beispiel. Das ist interessant, aber es ist halt keine brauchbare Blaupause, denn wann hältst du schon mal eine Rede vor dem amerikanischen Volk oder so? Ja, also How to Own the Room, die Zeit kann man sich sparen. Jetzt aber, es wurde besser. Dann habe ich nämlich von Thomas Eriksson, der Mensch ist Schwede, Alles Idioten gelesen. Endlich verstehen wir andere Ticken. Dieses Buch wollte ich schon lesen, seit ich es in der Buchhandlung gesehen habe. Da gab es aber noch nur die englische Fassung. Und Sachbücher lese ich nicht auf Englisch, weil da muss man sich ranarbeiten. Alle Romane lese ich inzwischen, oder fast alle lese ich auf Englisch inzwischen. Das war auch mal eine Lese-Challenge. Aber Sachbücher, wir müssen es uns ja nicht unnötig schwer machen für den Anfang, wenn man ohnehin Schwierigkeiten hat, bestimmte Dinge zu lesen. Also auf Deutsch. Ich habe also gewartet, bis Alles Idioten auf Deutsch erscheint. Warum war ich so gehypt von der Erwartung auf dieses Buch? Ich liebe Persönlichkeitstests und Persönlichkeitssysteme. Als ich angefangen habe, mich mit Personalentwicklung. Meine Güte, ich habe heute echt einen Knoten in der Zunge. Mich mit Persönlichkeitsentwicklung, wollte ich sagen, zu beschäftigen, war ja meine Ausgangssituation, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Ich hatte das Gefühl, ich habe so viele Masken aufgehabt mein Leben lang, weil ich immer versucht habe, die Version von mir zu sein, die mein jeweiliges Gegenüber vermeintlich haben wollte. dass ich das Gefühl hatte, ich habe mich selbst verloren. Ich hatte die Frage, wer bin ich und was will ich eigentlich, auch dann nicht beantworten können, wenn mir jemand eine Million geboten oder mich mit einer Waffe bedroht hätte. Und meine Idee, darauf eine Antwort zu finden, war am Anfang, ich mache jeden kostenlos verfügbaren Persönlichkeitstest, der mir unter die Finger kommt. Ja, war so ein bisschen, ich fühlte mich ein bisschen zurückversetzt in meine Teenie-Jahre. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber in der Bravo Girl und in der Mädchen war auch in jeder Ausgabe mindestens ein so Persönlichkeitstest, so Psychotest, die ich damals schon mit großer Ernsthaftigkeit und noch mehr Spaß ausgefüllt habe. Ja, und dieses Buch jedenfalls spielt so ein bisschen in diese Richtung Persönlichkeitssysteme. Es teilt Menschen in Farben ein. Ist sehr sympathisch, bei mir ist ja auch alles gecolor-coded. Und es erklärt aber gleich am Anfang, dass die meisten von uns Mischtypen sind. Ich habe aber tatsächlich in meiner Umgebung etliche Personen, bei denen ich eindeutig rote, blaue, grüne oder gelbe Züge ausmachen kann. Um das jetzt mal maximal zu vereinfachen, auch darüber habe ich ausführlicher in der letzten Ausgabe Sachbücher mit Jasmin gesprochen. Aber um das zu vereinfachen, rote sind sozusagen die dynamischen Macher, die auch durchaus ein bisschen cholerisch sein können. Blaue sind die sachlichen Analytiker, grüne sind die ausgleichenden Hilfsbereiten und gelbe sind die, die kreativen Visionäre. Und das Buch erklärt, wie die verschiedenen Typen ticken, aber, und das fand ich viel spannender, es erklärt eben auch, was sie von ihren Mitmenschen brauchen, also um gut mit anderen zu arbeiten, und wie sie zum Beispiel mit Kritik umgehen. Also auch, wie man selbst Kritik anbringen sollte, wenn man es mit einem jeweiligen Typ zu tun hat, damit es angenommen wird. Du bekommst also nicht nur eine Typenlehre, sondern du bekommst praktische Tipps für den Alltag. Und das mochte ich sehr. Also das Buch war, das habe ich in einer Woche gelesen, das war sensationell. Aber nicht ganz so sensationell wie die letzten beiden. Die letzten beiden sind, also Good Habits, Bad Habits ist ein fantastisches Buch, vor allem wenn es darum geht zu lernen. Aber was so das Gesamtpaket angeht, sind die letzten beiden Bücher, die ich letztes Jahr gelesen habe, meine Stars. Das vorletzte war The Sky is No Limit von Nicola Winter. Ich hatte hier echte Fangirl-Momente, das habe ich auch schon erwähnt. Seit Jack und Top Gun bin ich mehr als ein bisschen fasziniert von Jetpiloten und ich wusste bisher nicht, dass die Bundeswehr auch Jetpilotinnen hat oder hatte. Aber eine davon war eben die Autorin Nicola Winter. Und sie erzählt in dem Buch ganz viel über ihre Ausbildung und ihre Zeit als Jetpilotin. Und dann leitet sie aus ihren Erfahrungen Strategien ab. Strategien, um zum Beispiel disziplinierter zu werden oder souverän mit Krisen umzugehen, Menschen zu führen, Risiken richtig einzuschätzen, sowas. Die konkreten Tipps fand ich gut. Besonders beeindruckt hat mich allerdings ihre Haltung und ihr Selbstbewusstsein. Und tatsächlich ist sie für mich, ich kenne die Frau nicht, ich habe außer diesem Buch keinerlei Wissen über sie und von ihr. Aber sie ist für mich, so wie sie über sich und ihre Erfahrungen schreibt, in vielen Punkten wirklich ein Vorbild. Und dieses Buch ist, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Sachbuch und Roman. Also es liest sich wie ein Roman, aber sie leitet halt, also der Untertitel lautet eine Jetpilotin über Krisenkompetenz, schnelle Entscheidungen, neue Horizonte, 10 Wege zum Erfolg in Job und Alltag. Du machst damit nichts falsch. Es ist nicht lang, es liest sich gut, du kriegst Einblicke in eine Welt, die wir sonst nicht kennen und du lernst noch was dabei. Wirklich absolute Empfehlung. Und das letzte Buch, das habe ich eigentlich im Dezember nur angefangen und war mir sicher, es wird das erste Buch im Januar, aber dann habe ich festgestellt, mir fehlen, mir fehlen stimmt so nicht. Aber ich hatte ja eigentlich mir vorgenommen, nicht so sehr auf die Gesamtzahl der gelesenen Bücher zu achten dieses Jahr, weil ich eben mehr Sachbücher lese und dafür viel, viel länger brauche als für Romane. Und dann habe ich aber am 31. morgens festgestellt, ich habe 199 Bücher gelesen. Zu Ende gelesen. Und das, also es tut mir leid, aber das ging so nicht. Also habe ich Silvester schnell die Lasagne und das Tiramisu vorbereitet und dann meinem Mann gesagt, alles andere muss liegen bleiben, denn ich hatte noch 30 Seiten in diesem Sachbuch übrig. Und die habe ich Silvester gelesen, damit ich das Buch noch zu meinen Büchern für 2024 zählen kann und damit meine 200 Bücher voll habe. Ja, muss man nicht so machen. Ist auch nicht so relevant. Aber es war sehr befriedigend, das Buch noch zu Ende zu lesen und die 200 voll zu machen. Aber um welches Buch geht's? Es geht um Super Communicators. Ist es eigentlich Super Communicators oder Super? Nee, Super. Naja, also Super Kommunikatoren. Warum der Titel auch in der deutschen Fassung auf Englisch ist, ich weiß es nicht. Und ich hätte das Buch fast nicht gekauft, weil mich das Cover so gar nicht angesprochen hat, tatsächlich. Der Autor heißt Charles Duhigg. Und der hat offensichtlich auch ein Buch über Gewohnheiten geschrieben. Das ist bisher völlig an mir vorbeigegangen. Kann gut sein, dass ich mir das dieses Jahr noch zulege, denn der hat einen wirklich, wirklich guten Schreibstil. Und für mich ganz persönlich, also da, wo ich jetzt stehe, mit den Herausforderungen, die ich gerade habe, was ich verbessern will und so, war das wahrscheinlich das nützlichste Buch meines Jahres. Also, Wendy Woods ist ein brillantes Buch, aber ich habe mich halt schon ganz viel mit Gewohnheiten beschäftigt. Mit Kommunikation, obwohl das mal mein Job war, noch nicht so viel auf diesem Niveau. Es geht darum, wie man bessere Gespräche führt, Verbindungen zu Menschen aufbaut, Konflikte und Meinungsverschiedenheiten aushält und gemeinsam Lösungen findet. So. Der Autor ist Journalist und das merkt man. Das war wirklich, das war einfach richtig gutes Handwerk. Und als ehemalige Journalistin weiß ich das immer sehr zu schätzen, wenn ich über sowas stolpere. Neben den Erkenntnissen, die er mitgibt und die ich direkt in meinem eigenen Alltag anwenden kann, habe ich auch schon gemacht, habe ich ausprobiert, funktioniert übrigens, erzählt er Geschichten, und zwar Geschichten, die er aus unzähligen Experteninterviews zusammengetragen hat. Also Experten, die dann erzählen, wie sie dazu gekommen sind, Experten zu werden, was sie erlebt haben, was sie beobachtet haben und das, also erstklassiges Storytelling einfach. Dazu kommen Studienergebnisse und eine riesige Quellenliste zum Selbstnachforschen. Das war echt krass. So einen umfangreichen Anhang habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Das Buch hat knapp 350 Seiten, aber lass dich davon nicht abschrecken, das liest du super entspannt weg. Ich glaube, ich habe auch für dieses Buch nur eine Woche gebraucht. Genau, und es ist Wissen, das für jeden und jede hilfreich und leicht umzusetzen ist. Also wirklich, das war ein ganz toller Überraschungsfund 2024. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ist mir bei einem meiner Thalia-Ausflüge über den Weg gelaufen. Eigentlich könnte Thalia solche Episoden sponsern, oder? Ich wäre sehr dafür. Ja, tun sie aber nicht. Und deshalb war das Experiment 12 Monate, 12 Sachbücher auch ein ziemlich teures. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, viermal so viele gekauft, wie ich gelesen habe. Aber das macht nichts. Ich kann jetzt in meinem eigenen Bücherregal shoppen gehen. Und ich habe mit 16 Sachbüchern meine Lese-Challenge 2024 mehr als erfolgreich zu Ende gebracht. Ich habe ganz unterschiedliche Bücher gelesen. Ich habe aus vielen, um nicht zu sagen aus allen, irgendetwas gelernt. Aus manchen mehr, aus manchen weniger, aber ich habe aus allen etwas gelernt. Aber vor allem habe ich gelernt, was ich ganz persönlich brauche, um Sachbücher wirklich zu Ende zu lesen. Und das ist ein bisschen sozialer Druck. Vielen Dank übrigens. Ihr habt da einen großen Anteil dran. Ich brauche Bücher, die mit Storytelling statt reinen Fakten arbeiten. Ich brauche Abwechslung in den Themen, über die ich jeweils lese. Also ich kann nicht 4 Bücher über Gewohnheiten hintereinander lesen. Und ich brauche Gelassenheit. Denn nicht aus jedem Buch nehme ich Riesenerkenntnisse mit und nicht jede Erkenntnis muss ich auch wirklich umsetzen. Manches braucht ein bisschen, manches vergesse ich wieder, manches findet seinen Weg von ganz alleine in meinem Leben und alles das ist in Ordnung. Das muss ich lernen und das habe ich gelernt 2024. Wie ich bereits erwähnt habe, habe ich 2024 neben diesen 16 Sachbüchern auch 184 Romane gelesen. Ich bin also gar nicht so viel langsamer geworden in meinem Lesetempo im Vergleich zu den Vorjahren. Da waren es deutlich über 200, aber wie gesagt, gar nicht so viel langsamer. Das war eine Überraschung und ich habe mich darüber sehr gefreut. Aber ich habe mir mit den Sachbüchern ein Fenster zu einer ganz neuen Lesewelt aufgestoßen und das fühlt sich einfach toll an. Und das werde ich 2025 jetzt in aller Ruhe genießen und deshalb gibt es dieses Jahr für mich auch keine neue Lese-Challenge. Außer vielleicht nicht viermal so viele Sachbücher zu kaufen, wie ich lesen kann. Es geht für mich in diesem Jahr nur darum, zu verfestigen, was ich 2024 angestoßen habe und eventuell herauszufinden, wie ich das, was ich aus den Büchern lerne, irgendwie noch geschickter für mich erfassen und nutzbar machen kann. Also ich habe Markierungen in den Büchern, die ich mir dann immer rausschreibe, in meinem Lesejournal erfasse, um es da theoretisch nachzulesen, aber es bleibt halt auch bei theoretisch. Also daran muss ich nochmal rumbasteln. Das ist aber ein Projekt und eine Challenge für ein anderes Jahr, glaube ich. Genau, jetzt freue ich mich einfach erstmal darauf, weitere Sachbücher zu entdecken. Und wenn du jetzt hast du ja einen Eindruck davon bekommen, worauf ich Wert lege, was ich gerne lese und was mir Spaß macht. Also wenn du Empfehlungen hast, dann unbedingt her damit an info@zeitplanerin.de oder gerne auch über Instagram. Wie immer findest du alle Kontaktdaten auch nochmal in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche mit hoffentlich selbst ganz viel Zeit zum Lesen. Egal ob Sachbücher oder Romane oder Hörbücher. Hörlesen ist übrigens auch Lesen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir, wie gesagt, eine gute Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.